Also ich bin wirklich erstaunt, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl ich ja nur der Ersatz bin. Aber wie es immer so ist, der Schüler macht was ganz anderes als der Meister sozusagen. Also ich mache das absolute Gegenteil. Wenn Kreuz in den letzten 2 Stunden aufgrund dieses Buchs der Medien über Medien als Geister gesprochen hat, werde ich über Medien als Materie, als krude Materie, als Institution und so weiter sprechen. Also eine absolut materialistische Theorie der Medien vorstellen. Und zwar ist die geschrieben von einem gewissen Régis Debray. Schreibt sich R-E-G-I-S als Vorname und D-E-B-R-A-Y als Nachname. Das ist ein Franzose. Debray ist eigentlich eine ganz interessante, schillernde Persönlichkeit. Er war nämlich, als alle anderen Franzosen im Mai 68 auf den Straßen in Paris sich umtrieben, in Südamerika, direkt im Kampf, und zwar sogar noch im Gefängnis in der Zeit. Weswegen er auch ein ziemliches Ressentiment hegt jetzt gegen die sogenannte 68er-Generation, inklusive ihrer Renegaten, also der ganzen neuen Philosophie oder neuen Rechten, wie auch immer man sagt, in Frankreich, zu der auch Finkelkraut zählt, der ja neulich im ZKM gesprochen hat, aber auch André Glücksmann und Bernard-Henri Lévy. Und speziell kritisiert er den Guy Debord, der einer der Protagonisten auch der Mai-Revolution in Frankreich war, Anführer oder Kopf der Situationisten, und beschimpft ihn als Prinz des Zeitgeists. Guy Debord hat aber 1994 schon Selbstmord betrieben. Und er war übrigens der Lehrer von Jean Baudrillard. Also um mal das Feindbild auszuschöpfen, was Debray so hat. Also wenn Debray im Gefängnis saß, 68, dann deswegen, weil er an der Seite von Che Guevara gekämpft hat. Er war aber auch Berater von Fidel Castro, übrigens Schüler von Althusser. Er war dann auch Berater von Allende in Chile und sogar von Mitterrand in Frankreich. Inzwischen hat er so eine Wandlung vollzogen vom linken zum eher rechten Denker und versucht, die linken Ideologien über einen Nationalismus zu erneuern. Nach dem Vorbild schon der südamerikanischen Guerillakämpfe, die also gesagt haben, wir machen das auf nationaler Ebene, was auf der universalen oder globalen Ebene nicht geklappt hat. Damit verbunden hegt er natürlich einen ziemlichen Anti-Amerikanismus, der auch im Buch deutlich werden wird. Und interessant war übrigens auch seine Haltung im Kosovo-Krieg, wo Debray quasi als französischer Handke aufgetreten ist. Er ist in den Kosovo gereist und hat dort überhaupt keine Spuren von ethnischen Säuberungen gefunden, sondern vielmehr Spuren von Deportationen serbischer Bürger aus Kroatien und so weiter, und hat auch behauptet, dass die Kosovo-Albaner nur vor den NATO-Bomben fliehen und eigentlich dem Ruf ihrer Vettern in Deutschland und der Schweiz folgen, deswegen fliehen sie. Und er hat den Krieg als amerikanische Wild-West-Inszenierung bezeichnet und hat sich um Frankreichs Ruf als Großmacht gesorgt, der im Krieg an der Seite der großen USA natürlich gefährdet sei. Hat aber sogar auch serbische Propagandaoffiziere getroffen und war da ganz arglos. Und hat auch behauptet, dass Serbien ein demokratisches Paradies sei, mit einem dreimal immerhin vom Volk gewählten und verfassungstreuen Präsidenten, in dem es auch keine Einheitspartei gäbe. Régis Debray hat 1996 auch eine Zeitschrift gegründet, soviel ich weiß, gibt es die bis heute, die heißt Le Cahier de Médiologie, wo er gesagt hat, er will sozusagen einen dritten Weg finden zwischen der Vision der Ingenieure, die er den Amerikanern zuspricht, von McLuhan bis Bill Gates, die immer nur logistische Probleme hinsichtlich der Medien sehen, und auf der anderen Seite einer Philosophie des Verdachts, die von den Europäern betrieben wird, von Guy Debord eben über Baudrillard bis hin zu Bourdieu, die in den Medien immer nur Strategiefragen verfolgen und darin eine große Manipulation und Beherrschung am Werk sehen. Er interessiert sich hingegen für die Materialien, also für die Werkzeuge, für die Träger der Medien und für die Übertragungswege. Nicht aber für die Codes, also gegen diese strukturalistische Fokussierung auf die Codes wendet er sich auch. Was man vielleicht pauschal noch zu diesem Buch sagen kann, es ist sicherlich seine Erfahrung in Südamerika eingeflossen. Und zwar, das war ja hauptsächlich eine Erfahrung im Marxismus auf der einen Seite und Katholizismus auf der anderen Seite. Also so ein Amalgam aus Marxismus und Katholizismus wird hier sehr deutlich werden. Das Buch heißt Cours de Médiologie Générale. Ich weiß nicht, ob es übersetzt wurde, das kann sein. Also Depré schreibt unheimlich viele Bücher, irgendwelche sind übersetzt, aber ob dieses übersetzt ist, weiß ich nicht. Es ist sicherlich eine Anspielung auf den Cours de Linguistique Générale, also Einführung in die allgemeine Linguistik heißt das, glaube ich, von Saussure von 1916, wobei eben der Strukturalismus, der aus Saussures Buch hervorgegangen ist, quasi sein absolutes Feindbild ist. Also er schreibt sozusagen die Gegenbibel zur Bibel der Strukturalisten, die nach seiner Meinung nach sich immer nur auf der Zeichenebene bewegen, losgelöst von allem Materiellen, von allem Sozialen, was er eben kritisiert und sagt, man muss eben den sozialen Körper der Ideen oder der Ideologien eigentlich in den Blick nehmen. Und das versucht er in diesem Buch. Also wenn man sagt, es gibt ja so Sprichworte wie die Macht der Wörter oder auch die Kraft der Symbole oder die Rolle der Ideen in der Geschichte, oder wie Edgar Allan Poe gesagt hat, die materielle Gewalt der Worte. Dann sagt Debré, also diese Wörter, Ideen oder Ideologien sind an sich völlig machtlos und brauchen eben diese Unterlage, brauchen diesen Träger, diese materielle Vermittlung. Und die Mediologie, die er hiermit gründen will, soll eben genau diese Wege der Vermittlung oder die Wege der Mediation, wie er sagt, untersuchen. Also Mittel und Wege der symbolischen Transmissionen oder symbolischen Übertragungen und Zirkulationen. Insofern wäre die Mediologie eine Wissenschaft von der Verbreitung der Ideen oder Ideologien. Wobei er sagt es nicht ausdrücklich, aber im Grunde ist es nichts anderes als eine Wissenschaft von der Propaganda, denn worum es ihm geht, ist immer nur Propaganda, das heißt entweder kirchliche oder staatliche Propaganda. Er sagt es nicht so explizit, aber man kann es überall rauslesen. Und das heißt, er interessiert sich mehr für Informationen, also für diese einseitige Information vom Sender der Ideologien oder der Doktrinen an den Empfänger, idealiter natürlich die Masse, das Volk, also immer solche weichen Körper, die sich auch imprägnieren lassen sozusagen. Und er interessiert sich, das sagt er explizit, weniger für die Kommunikation als interaktive, also wo es so ein Feedback gibt und wovon heute natürlich hauptsächlich gesprochen wird. Er findet sicherlich die Kontrolle der Medien durch den Staat bzw. durch die Kirche, was letztendlich Propaganda bedeutet, sehr viel interessanter als die Kontrolle der Medien durch die Wirtschaft, wo natürlich das Pendant zur Propaganda die Reklame wäre und die macht ihn sozusagen weniger heiß. Er sagt also, das Denken oder der Geist oder die Ideologie an sich existieren überhaupt nicht, was einzig und allein existiert, ist ein technologisch bestimmtes materielles Ensemble aus Trägern oder Verbindungen, Transportmitteln, die diesen Ideen oder diesem Denken zu jeder Epoche ihre soziale Existenz überhaupt verleihen. Er sagt aber auch, das Medium an sich existiert genauso wenig, sondern was tatsächlich existiert oder was man als Medien bezeichnen kann, es sind Körper ganz unterschiedlicher Art wie Institutionen, das ist sicher für ihn das Medium Nummer eins, aber auch technische Objekte, genauso technische Prozesse, materielle Träger aller Art, soziale Codes wie Grammatik oder Syntax, aber auch Körperorgane, also wie die Stimme oder die Stimmbänder oder die Zunge oder was auch immer. Und entsprechend interessiert sich die Mediologie eben für diese Vorgänge der Übertragung oder der Verbreitung, der Verteilung, Zirkulation und Multiplikation. Die Mediologie interessiert sich also für die Black Box, wie man so immer sagt, wo der Input reinkommt und der Output reinkommt, dazwischen weiß man nicht, was passiert. Wenn man sagt, also der Input sind Texte oder Ideen, zum Beispiel Luthers 95 Thesen oder das Kapital von Marx, und der Output sind Bürgerkriege oder Staatsgründungen oder Neuziehungen von Grenzen, Emigrationen oder gar Revolutionen. Und zu behaupten, dazwischen eben passiert irgendwas in dieser Blackbox, dann sagt Debré, diese Blackbox ist eigentlich weiß, also man kann sehr gut sehen, was dort passiert. Er sagt sogar, es ist eben das, was am ehesten zu sehen ist, aber am wenigsten beachtet wird, weil es eben vor aller Augen offenbar liegt. Und es ist eben dieser Träger, also dieser materielle Träger, wo er auch sagt, dieser Träger ist das Dienende. Und man weiß ja aus der hegelschen Dialektik von Herr und Knecht, die auch Marx übernommen hat, dass das Dienende, also der Sklave oder der Knecht, am Ende natürlich siegen wird, weil er derjenige ist, der eigentlich arbeitet. Und er sagt auch, am interessantesten sind diese Black Boxes zu beobachten im Falle ihres Scheiterns, also in dem Moment, wo diese Übertragung nicht funktioniert, also wo das Wort oder die Idee es nicht schafft, Fleisch zu werden oder eben Material zu werden oder Bürgerkrieg zu werden oder Revolution zu werden. Und so interessiert er sich also am ehesten für die pathologischen Fälle, also in denen es nicht funktioniert hat. Und generell sieht er aber die Mediologie als eine Wissenschaft von unten, eben also eine Wissenschaft dieser niedrigen Dinge, dieser materiellen Träger, dieser verknechteten Materie sozusagen. Die zentrale Frage der Mediologie lautet also, wie wird ein Wort Fleisch? Das verweist schon aufs Christentum. Oder wie wird eine Idee Wirklichkeit? Kann man mich überhaupt hören da hinten? Ich weiß nicht mit dem Lärm. Ja. Zugrunde liegt da sicherlich die Idee, dass sich Gott oder das Absolute oder der Geist bzw. die Wahrheit jetzt als eines gesehen überhaupt zeigen muss, also sich überhaupt beweisen muss, dass es wirklich werden muss, was sicherlich eine hegelianische Idee ist, sicherlich dann auch eine marxistische Idee in dessen Nachfolge. Aber es versteht sich ja nicht von selbst, denn Gott hat ja eigentlich nicht die Notwendigkeit, sich zu zeigen. Also er könnte ja auch da sein, ohne sich beweisen zu müssen. Die Wahrheit könnte auch existieren, ohne sich den Menschen irgendwie vermitteln zu müssen. Und es ist schon wirklich eigentlich die Idee des 19. Jahrhunderts, von Hegel vielleicht als erstes formuliert, dass was wahr ist oder das, was absolut ist oder was das Denken ist, sich auch wirklich zeigen muss, also sich wirklich in die Wirklichkeit übersetzen lassen muss. Und wie Debray sagt, das klappt auch wirklich nicht immer. Es gibt auch große Ungerechtigkeiten in der Geschichte. Zum Beispiel sein großes Vorbild ist Auguste Comte, der Begründer des Positivismus und gleichzeitig Begründer der Soziologie, der neben seinem wissenschaftlichen Werk auch versucht hat, so eine Art Zukunftsreligion zu stiften, also den Positivismus als Zukunftsreligion. Und er hatte auch eine ausgefeilte Theorie der Propaganda, aber, sagt Debray, er hatte keinen Sinn für Organisation und keinen Sinn für Verbreitung und deswegen hat das alles nicht funktioniert. Es gibt nur in Brasilien interessanterweise eine Gesellschaft für Positivismus, wo diese Zukunftsreligion einigermaßen eingeschlagen hat. Aber ansonsten auf der ganzen Welt hat sie sich überhaupt nicht verbreitet. Wohingegen Marx, der Comte immer verspottet hat, eben für diese Theorie der Propaganda, selbst die größte Propaganda gemacht hat letztendlich. Genauso wie Sigmund Freud oder auch schon Paulus. Das sind also für Debray die großen Vorbilder der Organisation von Ideen, also der Fleischwerdung von Ideen, sprich der Katholizismus auf der einen Seite und der Marxismus auf der anderen Seite. Er sagt also, die Bürokratie macht die Ideokratie und nicht umgekehrt. Also Ideokratie heißt die Herrschaft der Ideen. Die wird also immer von der Bürokratie getragen als ihrem notwendigen Fundament. Es kommt also darauf an, die institutionellen Stellen gut auszuwählen, die Gesprächspartner gut auszuwählen, die Verbreiter. Man muss eine Kunst des Sprungs beherrschen, man muss Gerüchte unterhalten können, man muss gut mit Fotos oder auch mit Filmen umgehen, was Freud sehr gut gekonnt hat. Dann erst bringt man die Ideen eben in die Wirklichkeit. Die Mediologie fragt also nach der Materialität der Kultur sozusagen. Sie fragt nach der Infrastruktur, der Superstruktur, also wenn man Kultur als eine im marxistischen Sinne als Superstruktur betrachten will. Sie betrachtet das Denken also wirklich als Körper. Debray spricht auch von einer Physik des sozialen Denkens, was er auch von Comte übernommen hat, der von der Physik des sozialen Körpers gesprochen hat, das ist eben die Soziologie. Und Debray interessiert sich für die Physik des sozialen Denkens, wobei das Denken eben auch ein Körper ist. Wenn man aber schon von Körpern spricht, dann ist man auch sehr schnell, gerade im 19., 20. Jahrhundert natürlich, bei der Biologie. Und Debré macht ständig so eine Gratwanderung zwischen, ich würde sagen, Soziologie auf der einen Seite und totaler Biologie oder Biologismus auf der anderen Seite. Denn er spricht davon, dass die Mediologie eigentlich eine Ökologie ist, eine Ökologie der Ideologien. Das heißt also, das Medium ist das Milieu, beziehungsweise er spricht davon, dass es so eine Mediasphäre gibt, die mehrere Medien in sich einschließt, und die bildet so eine Art Biotop oder beziehungsweise eine ökologische Nische, in der bestimmte Ideen, die sich dafür eignen, die sich also da anpassen können am besten, überhaupt überleben können und davon getragen werden können. Das heißt, die Ideen oder Ideologien werden als Lebewesen, als lebendige Organismen betrachtet. Wer sich ein bisschen mit der Ökologie beschäftigt hat, weiß aber auch, was die Grundlage ist, nämlich eine Theorie der Knappheit und des Mangels. Das heißt, es gibt tendenziell zu wenig Lebensraum, zu wenig Ressourcen für zu viele Lebewesen. Und das heißt, es wird ja auch nicht von ungefähr vom Darwinismus abgeleitet. Es gibt immer einen Kampf um diese knappen Ressourcen, einen Kampf ums Überleben, und dann überleben nur die Fittesten, das kennt man alles. Und genau dieses Schema wendet jetzt Debré eben auf die Medien an und auf die Ideen. Und man könnte sich fragen, ob er nicht so etwas wie einen Ideologienschutz propagiert, also als Pendant zum Naturschutz sind die Ideologien ja eben auch solche fragilen, immer bedrohten Lebewesen, die, sobald sie aus ihrer geeigneten Mediasphäre herauskommen oder wenn diese Mediasphäre zusammenbricht, wirklich vom Aussterben bedroht sind. Und in der Tat interessiert sich Debré auch für diese Ideologien hauptsächlich im Zustand ihres Niedergangs, den er jetzt eben auch konstatiert hat oder von dem auch alle Welt spricht eben das Ende der Ideologien und so weiter. Er hat also mehr Interesse für das Pathologische als für das Normale. Dann gibt es so einen Abschnitt, wo er versucht, sich von seinen Kollegen abzugrenzen. Das will ich nur kurz andeuten, also vor allem von Foucault, wo er sagt, dass die Mediologie sich eben nicht für Aussagen oder für das Wissen als solches interessiert, sondern eben nur für diese heißen oder fleischgewordenen Aussagen, das heißt für normative Diskurse, für Ideologien, Doktrinen, aber auch Religionen bis hin zur Zivilreligion. Also alles Dinge, die das soziale Band stiften, wie er sagt, also die soziale Körper in Gang bringen. Aber für sowas wie die Möglichkeit von Aussagen und so weiter, Diskurstheorie wie à la Foucault interessiert er sich nicht, behauptet er. Grenzt sich also von dieser Epistemologie Foucaults ab, aber auch von der Archäologie Foucaults. Dann grenzt er sich von der Geschichte der Mentalitäten ab, die hauptsächlich von Jacques Le Goff in Frankreich geführt wird. Und vor allem grenzt er sich von der Semiologie ab, also von allen Wissenschaften des Zeichens. Das heißt vor allem gegen den Strukturalismus, aber auch den Poststrukturalismus, weil er sagt, dass diese Wissenschaften die soziale Welt einfach entmaterialisieren und Dinge wie Produktion und Transport und Rezeption von Zeichen einfach ignorieren oder neutralisieren. Also er wirft den Strukturalisten dann Dinge an den Kopf, dass sie einen Narzissmus der Struktur betreiben oder dass sie formalistischen Halluzinationen unterliegen und so weiter. Der Strukturalismus übersieht seiner Meinung nach einfach den Vermittler, also die Vermittlung, die Mitte, das ausgeschlossene Dritte, und das heißt letztendlich die Techniken, Materialien und Werkzeuge der symbolischen Übertragung. Er hingegen bekennt sich mit seiner Mediologie ganz ausdrücklich zum Materialismus. Er spricht auch von einem Materialismus, wobei mir nicht ganz klar ist, was da der Unterschied sein soll. Und behauptet, die Welt des Geistes ist nichts anderes als die Summe seiner Institutionen. Das ist also ganz wichtig. Das heißt, jedes Werk ist seine Praxis. Also das Ensemble seiner Benutzer oder seiner Benutzungen. Das heißt zum Beispiel, Marx ist das Produkt des Marxismus und nicht umgekehrt. Und weiter geht er noch und sagt, eine Doktrin ist sogar die Summe ihrer Fehlinterpretationen. Also es gibt nicht mal diese richtigen Interpretationen. Alle Interpretationen sind Fehlinterpretationen. Das heißt, Entdeckungen dieser Werke irgendwo, Resümees, Verbreitungen und Verwendungen. Durch eine Praxis oder durch eine Organisation. In dem Buch gibt es auch ein Kapitel über, das ist überschrieben, fünf Drachen zwischen der Technik und uns, wo er also versucht, diese einerseits die Technikfeindlichkeit und andererseits die Technikfreundlichkeit oder Technophilie zu bekämpfen. Ich möchte diese fünf Drachen nur ganz kurz erwähnen. Das sind also einmal der Dualismus, der auf Descartes zurückzuführen ist, der ja die absolute Trennung von Geist und Körper vornimmt, wo sich danach natürlich die Frage stellt, wie kann man Geist und Körper wieder vermitteln. Und Régis Debray sagt, es ist überhaupt unmöglich, eben zwischen Geist und Körper wirklich zu unterscheiden. Man kann zwischen Materiellem und Immateriellem nicht wirklich trennen, und dann stellt sich auch die Frage nach der Vermittlung natürlich nicht mehr. Ein weiterer Drache ist der Spiritualismus, wie er es nennt, wobei er unter Spiritualismus versteht einerseits die Bewegung, die die Technik als Katastrophe verteufelt. Das findet hauptsächlich in Europa statt, sagt er. Genauso spiritualistisch sind aber auch die Leute, die die Technik als Rettung oder Erlösung preisen und glorifizieren, was hauptsächlich in Amerika gemacht wird. Das führt beides zu nichts. Ein weiterer Drache ist der Humanismus, der davon ausgeht, dass die Technik immer nur Instrument ist, dass der Mensch beherrschen kann, also dass die Technik für den Menschen da ist. Dem hält er entgegen, dass das Instrument eben immer seinen Beherrscher, seinen angeblichen Beherrscher eigentlich instrumentalisiert. Weiter noch, dass der Mensch eigentlich nur durch seine technischen Prothesen, wenn überhaupt, unsterblich wird. Also er kann sowieso nicht unsterblich werden, aber annähernd unsterblich wird das sowieso nur durch seine technischen Prothesen. Und dass die Dynamik des Trägers, also die Dynamik des materiell-technischen Trägers, ganz unabhängig sich vollzieht von den menschlichen Erwartungen, Gewohnheiten und Entscheidungen. Die Mediologie, sagt er, ist also kein Humanismus, ganz explizit. Ein weiterer Drache, der zwischen der Technik und uns steht, ist der Individualismus. Den führt er einfach auf den Narzissmus der Intellektuellen zurück, die eben denken, dass sie Bücher schreiben und deswegen Autoren sind und deswegen Individuen sind. Und sagt, das ist einfach eine Berufskrankheit der Intellektuellen. Denn in Wirklichkeit gehört jeder Intellektuelle auch einem sozialen Körper an, der ihn trägt, oder einer Organisation, einem Verbreitungsnetz oder einer Institution, ohne die er gar nicht existieren kann. Ein letzter Drache ist der Modernismus. Darunter versteht er die Behauptung, dass die Technik zunehmend den Bereich des Symbolischen einfach verdrängt. Und dem widerspricht er, indem er sagt, dass Technik und Symbolisches kein Nullsummenspiel bilden, sondern dass die Technik eben immer Träger ist des Symbolischen. Das heißt, umgekehrt auch, wo eine Technik ist, da finden sich auch immer diese symbolischen Zirkulationen. Also es gibt die reine, pure Technik auch nicht. Danach kommt er aber wirklich zum Kern seines Buches und seiner Aussage mit dem Kapitel, das überschrieben ist, das Mysterium der Inkarnation. Also Inkarnation ist wirklich das Stichwort, die Lösung des ganzen Problems, die er vorschlägt und von der er behauptet, dass sie eben schon lange gefunden wurde, bevor sich das Problem überhaupt explizit gestellt hat. Wenn man also fragt, wie kommt die Idee zu ihrer Kraft oder wie wird aus dem Wort ein Ereignis, wie kommt der Geist zum Körper, dann ist wirklich die Antwort, lautet die Inkarnation. Das heißt, es ist eine christliche Antwort. Und er sagt auch, das Christentum ist eigentlich die zur Religion gewordene oder gemachte Mediation, also die Vermittlung, die wirklich Religion geworden ist, die es geschafft hat, Religion zu werden. Und er sagt auch, die Mediologie ist eigentlich nichts anderes als eine verspätete Christologie. Die Inkarnation heißt ja nichts anderes als das Wort wird Fleisch. Das heißt, Christus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Das war auch der Kirche nicht von Anfang an klar, also der christlichen Gemeinde, weswegen so im 3., 4. Jahrhundert nach Christi mehrere Konzile abgehalten wurden, wo solche Fragen diskutiert wurden, denn man hat auch gesagt, gut, es sind zwei Naturen, also es gibt die göttliche Natur und die menschliche Natur in Christus, aber man könnte auch sagen, es sind zwei Personen. Und dann fragt man sich, was hat das mit Gott zu tun? Also gibt es sozusagen einen Abfall oder ein eine Abnahme der Göttlichkeit in Christus, beim Übergang von Gott zu Christus und wie ist Christus überhaupt geschaffen worden und so weiter. Und da gab es das Konzil von Nicea, das betont er sehr stark, 325 nach Christus, wo beschlossen wurde, also das wurde einfach zum Dogma erklärt damals, dass der Sohn, also Christus, wirklich Gott gleich ist. Das nennt sich Homousie, also Gottgleichheit. Es wurde formuliert, der Sohn ist gezeugt, aber nicht erschaffen, was eben zur Möglichkeit der Aussage geführt hat, dass Sohn und Gott wirklich gleich sind, also eine Person. Das wurde dann nochmal bekräftigt in einem späteren Konzil von Chalkedon, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, 451 nach Christus, wo festgelegt wurde, dass, wo nochmals bekräftigt wurde, dass Gott und Mensch in Christus eine Person sind, also zwei Naturen in einer Person, und das nannte sich die hypostatische Union. Hypostase heißt eigentlich Untergrund oder auch Träger oder Grundlage, und das passte Brenn natürlich sehr gut ins Konzept, denn so kann er sagen, Christus wurde als Träger des Göttlichen anerkannt auf diesem Konzil. Also Hypostase ist nichts anderes als die Vereinigung dieser zwei Naturen in einer einzigen Natur, das heißt, Christus ist Träger Gottes letztendlich oder Träger des Göttlichen. Danach diskutiert er die historischen Wirkungen dieser Figur der Inkarnation und sagt zum einen, die Geschichte wäre gar nicht denkbar ohne diese Figur der Inkarnation. Also überhaupt, dass etwas von Punkt A nach Punkt B geht und dazwischen gibt es eine Spannung, gibt es ein Warten auf die Erfüllung, eben ein Warten auf das Reich Gottes zwischen Gnade, die man einfach empfängt, und Arbeit, die man dafür leisten muss. Überhaupt die Geschichte, die auch Zeichen des Heils immer schon aussendet, die man auf dieses Ziel hin, dieses Ziel der Erfüllung und der Offenbarung hin interpretieren kann, eben Zeichen des Heils, Zeichen der Gnade oder der herannahenden Erlösung. Genauso wie der Fortschrittsglaube, also als letzter Ableger der Geschichte, wären ohne Inkarnation überhaupt nicht zu denken. Generell auch der Kommunismus wäre ohne Inkarnation nicht zu denken, weil er sagt, der Kommunismus glaubt letztendlich an sowas wie die kollektive Verkörperung, also Inkarnation Gottes in der ganzen Menschheit. Der dreht einfach diese Menschwerdung Gottes um in eine Gottwerdung des Menschen oder der ganzen Menschheit, wie es Feuerbach oder Lenin propagiert haben, und das wäre eben ohne Inkarnation auch nicht denkbar. Interessant ist, dass er auch sagt, Hollywood wäre nicht ohne Inkarnation möglich gewesen oder ohne diese Konzile. Wobei es in dem Fall dann noch ein weiteres Konzil gab, nämlich das Konzil von Nicea II, 787 nach Christus, wo die byzantinische Kirche eine Entscheidung gegen den Ikonoklasmus getroffen hat. Also es gab eine Krise des Ikonoklasmus zwischen 740 und 843 nach Christus, wo eben verschiedene christliche Spaltparteien versucht haben, jedes Bilderverbot durchzusetzen, also zu verbieten, dass man Gott über seine Bilder, über seine Abbildungen überhaupt verehren kann oder sich ihm nähern kann, und hat es eben vehement bestritten. Wobei dieses Konzil eben sich gegen den Ikonoklasmus durchgesetzt hat und festgeschrieben hat, dass die Ikone sozusagen als Kleingeld der wahrhaftigen und nicht illusorischen Inkarnation des Wortes Gottes gelten kann. Wo de Bré sagt, also mit dem Judentum oder dem Islam hätte sowas nicht funktioniert und hätte es auch bis heute kein Hollywood gegeben, sozusagen. Stichwort ist die in der Theologie wohl berühmte Visio Beatifica, das heißt, man kann Gott verehren, indem man sein Abbild anbetet. Also das ist legitim von dort an. Und das bedeutet, die sinnlichen Formen können überhaupt in Träger des Geistes transformiert werden.
Wann war dieses zweite Konzil?
787 nach Christus. Also auch von Nicea, aber Nicea II, römisch 2. Die Inkarnation war auch die Lösung, sagt er, für das Problem des Monotheismus generell. Denn der Monotheismus mit dem einen universalen mehr oder weniger abstrakten, absoluten Gott hat er immer das Problem, wie kann sich dieser Gott mitteilen, wenn er so weit entfernt ist, wenn die Distanz so groß ist, wie lässt sich diese Distanz überhaupt überbrücken? Das heißt, es ist ein Problem des Interface, also Interface zwischen Mensch oder Erde und Gott oder Himmel sozusagen. Und er sagt eben, die Figur der Inkarnation bzw. Christus als Inkarnation des Wortes ist das Interface, das das monotheistische Problem löst. Wie überhaupt das Christentum genial war in der Erfindung von Ermittlern, Vermittlern, also Heilige, Engel oder Märtyrer, die eben alle zwischen oben und unten oder zwischen Mensch und Gott vermitteln. Was aber gleichzeitig dazu führt, dass der Monotheismus auch eigentlich unterwandert wird, also aufgebrochen wird, denn diese ganzen Heiligen, Engel, Mariengestalten und so weiter, die bilden so eine Art polytheistisches Theater, oder ich sage sogar fetischistisches Theater, wo also diese Figur des einen Gottes oder der einen göttlichen Gestalt schon wieder aufgespalten wird in verschiedene sozusagen menschennähere, fleischlichere, sinnlichere Gestalten, denen man auf der Erde umgehen kann und die an alle fünf Sinne der Geschöpfe appellieren, wie er sagt. So bestätigt er also dem Katholizismus vor allem eine vorzügliche mediale Ausstattung, die es ihm erlaubt, ein Maximum an Unmittelbarkeit zu erlangen. Also es ist immer die Figur, wer die größte mediale Ausstattung hat, kann ein Maximum an Unmittelbarkeit, also an Unvermitteltheit erzeugen bzw. suggerieren, denn es ist ja total vermittelt, aber es erscheint eben unvermittelt. Dann spricht er auch über das christliche Experiment, das darin besteht, dass wieder dieses Input-Output-Schema, der Input eigentlich ein Mensch ist, der einfach nur Visionen hat und redet und predigt, also Jesus, und man weiß nicht, ist es ein Heiler, ein Scharlatan, ein Prophet oder einfach ein Agitator, dafür wurde er auch ans Kreuz geschlagen. Und es gab sehr viele Leute in der Zeit, die sowas gemacht haben, also war keine einzelne Erscheinung, fiel eigentlich nicht großartig auf. Und der Output ist aber so großartig, eben 3 Jahrhunderte später macht Kaiser Konstantin die Lehre dieses Menschen zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Und dazwischen ist wieder eben diese Black Box und Debré fragt, wie hat es überhaupt so gut funktioniert? Und seine Antwort ist, es liegt an der Überlegenheit des Schwachen eigentlich. Denn das Christentum ist nichts anderes als eine Niederlage des Denkens im Kontext ihrer Zeit, im Kontext seiner Zeit. Es ist im Grunde eine Regression. Wenn man es vergleicht mit der griechischen Philosophie, die ja auch bekannt war in der Zeit, und er sagt, im Grunde verhält es sich zur griechischen Philosophie wie ein Comic eigentlich, zu einem gelehrten Buch. Zum Beispiel das Christentum als Lehre hatte im Unterschied zur christlichen Philosophie keine Physik, keine Logik, also als Unterabteilung der Lehre, keine Kosmologie, keine Geometrie, keine Grammatik, keine Astronomie, keine Musik, also alles, was eigentlich da Standard war, hat es nicht zu bieten gehabt. Sondern es operiert allein mit dem Gefühl oder mit dem Gerücht sogar, also mit der reinen Mündlichkeit. Hat auch zu der Zeit natürlich noch keine Schriften gegeben. Und er überspitzt es ein bisschen und sagt, weil das Christentum den Idioten gespielt hat, war es so erfolgreich. Also ein Sieg durch Selbsterniedrigung, nach dem Motto, wer verliert, gewinnt. Diese theoretische Schwäche des Christentums war also gerade seine mediale Stärke oder seine mediale Kraft und hat zu seiner universalen Verbreitung geführt. Und katholisch, also Katholikos, heißt nichts anderes als universal, also das Ganze, umfassend, glaube ich. Im Gegensatz zum Beispiel zum Judentum, wo das Problem immer war, dass es zwar einen universalen Gott hat, der aber nur eben für ein Volk, also für ein auserwähltes Volk da ist, und insofern gar keine universale Verbreitung finden kann, per Definition. Jesus ist also die Inkarnation in Person und er sagt eben, diese Personalisierung dieser Figur funktioniert immer am besten. Das heißt, Jesus ist das Medium, das zugleich die Botschaft ist. Es ist also ein Kurzschluss zwischen Träger und Botschaft in einer Person. Und er nennt es dann das zentrale Ereignis eben, das diese Person ja, schafft, ist die Auferstehung, und er nennt es die Docu-Soap der Auferstehung, wo Jesus es geschafft hat, eben die Ewigkeit als Drehbuch fortzuführen, also als Szenario. Vergleicht es dann mit dem ägyptischen Monotheismus, der sozusagen von Gott oder vom göttlichen Herrscher, also von dem König, nur ein Standbild geschaffen hat, wo ich sagen muss, gut, der jüdische Monotheismus, der hat es schon in Szene gesetzt, also es gibt sozusagen einen Film, aber der läuft nur auf Hebräisch und hat keine Untertitel. Während der christliche Monotheismus zwar die Originalversion zeigt, also das Alte Testament und so weiter, aber eben mit Untertiteln versehen, und er führt es auch permanent auf. Also es gibt sozusagen nur einen einzigen Loop ohne Unterbrechung. Allerdings Jesus allein konnte das natürlich alles nicht vollbringen. Also er selbst musste natürlich erst sterben und hat von seiner Auferstehung im Grunde auch nichts mitgekriegt in dem Sinne. Und vor allem von seiner Kirchenwerdung hat er nichts mitgekriegt. Debré betont aber eben, dass Übertragen, also symbolische Übertragung, heißt Organisation, und das heißt letztendlich Hierarchie, also es muss die Kirche her. Der Apparat, die Institutionen sind absolut notwendig, damit das Christentum Christentum werden konnte. Also während Jesus als Figur eben dieser Kurzschluss war zwischen Träger und Botschaft, ist die Kirche ein Umweg vom Träger zur Botschaft. Also die Kirche ist der Träger, der eigentlich gleichzeitig Hindernis ist, immer schon vulgarisiert, dann auch von der Reformation und von Luther und so weiter kritisiert, weil sie natürlich immer abweicht von der eigentlichen Botschaft. Das ist aber strukturell bedingt. Und sie ist eben als Vermittlungsapparat unerlässlich. Debré sagt auch, es gibt keine Kommunikation nach oben ohne perfekte Organisation unten. Er nennt das Axiom der Unvollständigkeit. Je mehr Offenheit nach oben, also je mehr Transzendenz, desto mehr Geschlossenheit ist nach unten notwendig. Und dann führt das zu dem Schluss, wie schon bei Marx, es ist der Marxismus, der Marx macht, das heißt, es ist die Kirche, die Gott macht. Beziehungsweise im historischen Sinne sagt er, ist es Paulus, schlicht und einfach, der Jesus gemacht hat. Also Paulus ist ja auch bekannt als der große Organisator, der sozusagen, ja, es wird ihm teilweise vorgeworfen oder er wird dafür anerkannt, dass er eben das Judentum popularisiert hat, das heißt verbreitungsfähig gemacht hat, zum Beispiel indem er die Beschneidung abgeschafft hat und mit der Beschneidung auch so ziemlich alle anderen jüdischen Gesetze, die von großen Volksmassen eben nicht mehr beachtet werden mussten und dazu geführt haben, dass das Christentum sich wirklich sehr stark ausbreiten konnte. Und insofern verdient er eben das Lob von Debré, weil er für die absolute Verbreitung Propaganda letztendlich gesorgt hat. Also er ist der Propagandist Jesus sozusagen. Ein weiteres Kapitel ist überschrieben mit der Frage, stimmt es, dass die Ideen es sind, die die Welt bewegen? Also man kann sich schon vorstellen, was Debré sagt. Er sagt nein, denn es sind eben die Formen der Verbreitung, die die Art des Verbreitbaren überhaupt bestimmen. Und das heißt, die Geschichte der Ideen oder Ideologien ist nur ein Annex der Geschichte der Techniken, ihrer Verbreitung. Wobei diese Techniken der Übertragung und Verbreitung gleichzeitig Techniken der Gruppenbildung sind. Es ist für ihn immer sehr wichtig, dass sie eben das soziale Band bilden, also soziale Körper schaffen letztendlich. Daran schließt sich an ein Plädoyer in eigener Sache quasi, denn Debré saß ja wie gesagt im Gefängnis. Und er saß im Gefängnis für das Verfassen eines kleinen Buches, interessanterweise. Mit dem Titel Die Revolution in der Revolution. Das hat er 1967 geschrieben. Und da er ja abstreitet, dass es Ideen sind, oder Bücher auch, geschriebenes, Texte, die überhaupt in der Welt etwas bewirken können als solche, bestreitet er natürlich auch, dass er wirklich Autor ist, dass er es wirklich war, der diese Ideen erfunden hat oder der sie formuliert hat, und kommt zu dem Schluss, dass der Autor als solcher, das heißt auch die Ideen, die dieser Autor hat, eigentlich nur eine juristische Kategorie sein können. Das hat er am eigenen Leib erfahren, also er wurde als Autor verurteilt für seine Ideen. Aber in Wirklichkeit, sagt Debray, wurde er nur für die starke Verbreitung des Buches verurteilt in geheimen Kreisen, die dem sogenannten Guevarismus, also von Guevara und dem Castrismus nahestanden. Und was eigentlich verurteilt wurde, sagt er, ist nicht er, sondern ist eben das Milieu, aus dem heraus dieses Buch entstanden ist. Und dann folgt er daraus, es ist ein Milieu, das eine Kultur erzeugt und diese Kultur erzeugt wiederum das Buch. Also er hat eigentlich keine Verantwortung für dieses Buch und ist zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Ein Projekt oder ein Programm oder überhaupt ein Manifest, sagt er, sind nur die Spitze eines Eisbergs, von dem 7/10 mindestens im Imaginären oder im Mythischen schwimmen, also in diesem Milieu schwimmen. Und er sagt, im Falle seines Buches war es primär die christliche Kultur, aus der heraus das Buch entstanden ist, und spezieller war es die latino-marxistische Ideologie. Und im ganz Speziellen war es eine fauquistische Behauptung. Fauquismus ist die Überzeugung, die in lateinamerikanischen Guerillagruppen verbreitet war, dass sozusagen die offizielle sozialistische Partei den Sozialismus längst verraten hat und dass man es nur noch eigentlich auf nationaler Ebene, sprich Guerilla-Ebene, das Problem in die Hand nehmen kann. Generell sagt Debray, dass der Kommunismus überhaupt gelitten hat, eigentlich an einem zu großen Glauben an die Kraft von Geschriebenem, also an die Kraft von Büchern, was zu einem Mangel an Bildern geführt hat und letztendlich dazu geführt hat, dass der Kommunismus Hollywood unterlegen ist. Und er sagt, dass Che Guevara oder vor allem Fidel Castro eigentlich nur so lange überlebt haben, weil sie sich nicht an Bücher gehalten haben, zwar auch nicht an Bilder, aber wenigstens nicht an Bücher, sondern sie haben sich an das Mündliche, also an das gesprochene Wort gehalten, speziell Fidel Castro, und das ist der einzige Grund, warum er bis heute überlebt hat. Also weil er eben nicht an Text, an Geschriebenes oder an Bücher geglaubt hat. Ja, schon, aber das reicht noch nicht aus, weil das Buch ist immer noch zu sehr Autor und ist immer noch getragen von diesem Milieu eben.